Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Nach der Wahl ist vor der Wahl und das gilt definitiv für Wien, denn hier wird bereits am 27. April neu gewählt werden. Das hat zunächst die rot-pinke Stadtregierung bekannt gegeben, wohl auch auf Reaktion auf den sich bald abzeichnenden ersten blauen Kanzler Herbert Kickl in Österreich. Und es wurde mittlerweile von allen im Wiener Landtag vertretenen Parteien mitbeschlossen, dass man eben die Landtagswahl in Wien vorverlegt. Einer, der glaubt, dass er davon profitieren kann, ist natürlich Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp, den ich jetzt hier im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Knepp, ich könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen nur nah, dass Sie profitieren werden bei dieser Wiener Landtagswahl, abgesehen davon, dass die Stimmung derzeit, zumindest bis man dann weiß, was im Regierungsprogramm steht, sehr pro FPÖ ist. Aber Sie kommen ja auch nur von grandiosen 7% das letzte Mal. Das war nach Ibiza, das war nachdem der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einer eigenen Liste angetreten ist. Was ist Ihr Wahlziel?
So stark wie möglich werden. Und ich sage Ihnen, nein, es ist nicht nur die FPÖ wird profitieren, das ist schön, aber vor allem die Wienerinnen und Wiener werden profitieren, weil wir Wien einfach wieder fair, gerecht und sicher machen. Denn schauen wir uns das jetzige System an unter Bürgermeister Ludwig, das ist vollkommen aus den Fugen geraten. Wir haben eine Mindestsicherung, die an Leute ausgezahlt wird, die nie einen Beitrag hier geleistet haben, die sie nie integriert haben. Und das war ein Kostenfaktor, den wir auch immer bekrittelt haben. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja schon die letzten Monate und Jahre immer wieder diese Mindestsicherungsdebatte. Damals dieser Fall, wo eine syrische Familie 4.600 Euro netto bekommt. Das ist mehr als jeder Mensch, der hier aufsteht, 40 Stunden arbeiten geht, vielleicht noch einen Zusatzjob hat, beim Doppelten. Und das ist eben unfair. Und dieses unfaire System von dieser Babler Ludwig SPÖ gehört einfach beseitigt. Und
gut, Babler Ludwig ist jetzt originell, weil das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche SPÖs.
Aber nein, das glaube ich überhaupt nicht, denn dass der Herr Babler Parteichef geworden ist, ging ja nur mit Unterstützung von Bürgermeister Ludwig, den er quasi erfunden hat, um die internen Streitereien gegen den Herrn Doskozil zu gewinnen und Doskozil zu beseitigen. Aber jetzt kommen wir zur Wien-Wahl, die am 27.04. ist. Und warum wählen wir eigentlich früher? Und einzig und allein, weil die prekäre Budgetsituation jetzt ans Tageslicht gekommen ist in Wien, dass Wien so viel Schulden gemacht hat in den letzten 5 Jahren unter Rot-Pink wie niemals zuvor. Da ist Bürgermeister Ludwig der Schuldenkaiser.
Und ich sage Ihnen eines. Der Kaiser war schon die Bundesregierung.
Und ich sage Ihnen eines, also wenn man sich nimmt, welche Budgetsituation Wien hat und Schulden gemacht hat, ich möchte Ihnen nur, weil ich habe die Zahlen hier frisch. Aus den Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre, 2020, waren es minus 3,5 Milliarden Euro strukturelles Defizit. 2021 ein Minus von 2,6 Milliarden. 22 4,8 Milliarden. 23 92 Millionen. Und jetzt kommt man drauf, dass dieses Jahr wieder es aus dem Ufer läuft. Statt 2,2 Milliarden haben wir 3,8 Milliarden. Das heißt, allein in dieser rot-pinken Regierungsbeteiligung, die es die letzten 5 Jahre in Wien gegeben hat, ist ein Minus herausgekommen von 14,8 Milliarden Euro strukturelles Defizit.
Sie keine Maßnahmen wie den Mietstopp, quasi keine erhöhten Mieten mehr in öffentlichen Gemeindebauten, Genossenschaften und sonstiges beschlossen?
Und diese 14,8 Milliarden Euro Defizit, ja, ich antworte auch gleich darauf, wenn Sie mich ausreden lassen. Diese 14,8 Milliarden Euro Defizit, ja, das ist viel, viel mehr als jetzt der Bund korrigieren muss. Da sieht man eigentlich, dass Wien vollkommen auch finanziell am Ende ist. Und genau deswegen wollte ja auch Bürgermeister Ludwig unbedingt eine Regierungsbeteiligung, damit er diese gesamten Schulden, die Wien aufgebaut hat, dann wieder über das Bundesbudget, über einen neuen Finanzausgleich, sich einfach hier wieder sanieren kann zulasten anderer Bundesländer, weil Wien das selbst nicht mehr da stemmen kann. Und ich sage Ihnen eines, wenn Sie mich fragen, wegen diesem Mietdeckel, der eingezogen wurde. Ich habe einen Mietdeckel schon verlangt im Jahr 2020 und dann 2021 und dann 2021 noch einmal. Denn der Mietdeckel im Gemeindebau, der hätte wirklich viel Entlastung gebracht für die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen, die es eh schon nicht so leicht haben. Damals hat Bürgermeister Ludwig gesagt, das ist rechtlich nicht möglich. Das kann man nicht machen, das ist eine Jux-Idee der FPÖ. Was sehen wir jetzt im Wahljahr? Dass es auf einmal doch möglich ist.
Das stimmt, so. Aber trotzdem
und da sieht man
das
wieder,
halt viel Geld.
Und da,
deswegen frage ich Sie, hätten Sie, wenn Sie diese Maßnahmen gemacht hätten, hätten Sie halt eine ähnliche Verschuldung.
Und da, ja, und da sieht man wieder, wie unehrlich und unglaubwürdig Bürgermeister Ludwig ist. Und auch hier, durch diese vorgezogenen Neuwahlen, wollte er dieses Milliardendefizit in Wien verstecken. Denn ein paar Monate später, im Juni, wäre es im Rechnungsabschluss präsentiert geworden. Jetzt wieder zurück zu Ihrer Frage wegen einem Mietdeckel, dass das auch ein Geld kostet. Ich sage Ihnen etwas, Wien hätte über den Finanzausgleich genug Geld. Wien gibt dieses Geld nur falsch aus. Und wenn ich in Wien auch mit meiner Politik voranschreite und vorankomme, und auch wird sich die Politik durchsetzen in Wien, dass jene gefördert werden, die tagtäglich aufstehen, die tagtäglich diese Stadt am Laufen halten. Man wird jene unterstützen, die unschuldig in Not geraten sind, aber auch aus dieser Arbeitslosigkeit wieder rauskommen wollen, damit sie wieder in den Arbeitsprozess eintreten können. Und wir werden auch Pensionisten eine starke Stimme geben, weil die haben ja diese Stadt aufgebaut. Und ich sage Ihnen eines, wenn man das Geld für diese Menschen verwendet, dann können wir gemeinsam wieder mit einem Kraftakt aus diesem Defizit hinauskommen und auch wieder positiv in Wien bilanzieren und ein positives Haushaltsergebnis bringen.
Wir werden wahrscheinlich rechtzeitig vor der Wienwahl auch das Programm der FPÖ-ÖVP-Bundesregierung kennen. Wir werden auch kennen, wie die Sparmaßnahmen dann ausschauen. Dann wissen wir, was das Modell wäre, auch für Wien. Sie wissen, dass bei den Pensionen fast schwere Eingriffe in die Pensionen gekommen wären, also dass keine
Valorisierung
Es ist doch eine Indiskretion von einem kleinen Teil der ÖVP, der versucht hat, das zu sabotieren, und das ist auch gelungen. Aber in Wirklichkeit wären sich Industrie und FPÖ schon einig gewesen, das zu machen.
Hier sabotiert die eigene ÖVP sich selbst. Ja. Mit uns wäre das nie gekommen. Und jetzt sage ich schon etwas. Und die Medien sollten wirklich auch ganz vorsichtig sein, was sie darüber berichten. Denn wir hatten auch, zur Wahrheit verpflichtet muss man sein. Denn ich sage Ihnen eines. Wir hatten die Debatte auch gestern im Gemeinderat, wo die NEOS rausgegangen sind, schon am Freitag, da muss man den Titel bekannt geben, der Aktuellen Stunde, dass im Bildungsbereich gespart wird bei administrativem Personal in den Schulen. Und hat gesagt, ja, das ist ein Wahnsinn, Schwarz-Blau spart dort ein. Was hat es gegeben am Montag? Genau das Gegenteil ist der Fall. Eine provisorische Lösung wird jetzt endgültig implementiert und auf Dauer eingesetzt. Das heißt, ein Versuch wird jetzt permanent implementiert und es wird weiterhin für die nächsten Jahre dieses
administrative Personal geben.
Und darum sage ich immer, wo es überall Fake News gibt von Medien, wo man über etwas berichtet, was nicht stattfinden wird. Und das ist unlauter und unredlich.
Es kann durchaus sein, dass die Verhandler nicht gewusst haben, was sie da zustimmen. Es gibt die Hypothese, dass die freiheitlichen Verhandler das nicht ganz mitgekriegt hatten, aber quasi erkundigen Sie sich einmal, wie nah das an einer Unterschrift war.
Ich bin im besten Einverständnis auch mit den Verhandlern und im ständigen Austausch. Denn bei uns, und das hat Herbert Kickl ganz klar auch gesagt, gibt es keine Erhöhung des Pensionsalters. Diese Public Ludwig SPÖ hätte sich ja schon geeinigt gehabt mit NEOS und ÖVP, das Pensionsalter von 65 auf 67 rauf.
Ja, dass das der Grund
die Public,
ist,
die Babler Ludwig, die Babler
sind,
Ludwig,
weil die SPÖ das verhindert hat.
Die Babler Ludwig SPÖ wollte eine Sparbuchsteuer haben, wo man die KEST erhöht hätte. Die Grund- und Bodensteuer wollte man erhöhen. Und das ist eben jetzt auch wieder zurück, und das auch wieder zurückzukommen zu Wien. Das Einzige, was man hier kann, das ist typisch SPÖ, ist immer nur erhöhen und belasten. Wir sehen das in Wien. Wir haben Rekordmieten im Gemeindebau. Wir haben Rekordgebührenerhöhungen über die letzten Jahre. Ich habe mir das ausgerechnet. 3.500 Euro seit 2020 ist die Mehrbelastung pro Haushalt in Wien durch Bürgermeister Ludwig. Für Pensionisten ist die Zahl ein bisschen geringer, aber dennoch dramatisch. 2.400 Euro. Das sind 200 Euro im Monat.
die jetzt Pensionisten mehr zahlen müssen aufgrund dieser Preistreiberei von Bürgermeister Ludwig. Und das ist der wahre Pensionsraub, das ist der Eingriff in die Kasse.
Schauen wir mal, wie viel die Pensionisten mehr zahlen werden, wenn die Maßnahmen der Bundesregierung beschlossen sind. Und
schauen Sie,
mal,
Sie stellen immer irgendetwas in den Raum, was sich dann im Endeffekt nicht bewahrheitet. Ja, wir können auch schauen, ob Elvis Presley wieder aufersteht. Das sind alles irgendwelche Fantasien, die Sie hier dann bringen und ständig dann immer nur schwarzmalerisch an die Wand malen. Nein, es wird nicht stattfinden. Nett,
wird es ein Sparpaket geben, ja oder nein?
Man wird an der einen oder anderen Schraube drehen müssen, aber Sie können nicht jetzt schon sagen, was passieren wird. Und ich kann Ihnen eines sagen, gerade Wien, und da bin ich auch im engen Austausch, wird großartig profitieren und auch 5 gute Jahre für Wien sicherstellen. Schauen Sie, es kommen da Gebiete her wie ein Politagitateur.
Nein, ja, aber Herr Nepp, Sie erklären mir jetzt ernsthaft, dass eine blau-schwarze Regierung Gutes für Wien beschließen wird?
Ja, selbstverständlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unter Schwarz-Grün der Lobautunnel auf Eis gelegt, gestoppt. Ja? Ich kann Ihnen eines sagen, der Lobautunnel ist eine wichtige Entlastungsmaßnahme, um den gesamten Bereich auch bei der Nordostumfahrung, dass dort aus diesen ganzen alten Ortskernen der Verkehr rauskommt. Ja, dennoch ist das doch ein Profit, oder? Oder ist das jetzt kein Profit? Dann sagen Sie nicht gleich, Wien wird nicht profitieren. Es gibt zahlreiche Positionen, auch im Bereich der Sicherheit, ja, wo unter Schwarz-Grün Personal abgebaut wurde, wo unter Schwarz-Grün Polizeiinspektionen in Wien geschlossen wurden. Darum haben wir auch eine Demonstration gemacht im 10. Bezirk in Favoriten, wo genau diese Menschen, die Ludwig hier eingeladen hat, dann dort die Afghanen und Syrerbanden dann dort Messerstechereien vollziehen.
Wo Banden durch Wien ziehen,
wo sich sogar Bürgermeister Ludwig gefreut hat, dass es einen Friedensvertrag gegeben hat zwischen den Stammesführern der Tschetschenen mit den Stammesführern der Syrer und den Clanchefs der Afghanen. Das ist eine Selbstaufgabe der Stadt, eine Selbstaufgabe des Staates. Und davon wird Wien profitieren, auch im Bereich der Sicherheit.
Okay, mag sein. Ich bin schon neugierig, wenn dann Milch und Honig fließen wird, wenn es den Kanzler Kickl gibt.
Es wird nicht Milch und Honig fließen, aber dort, wo die Probleme sind, werden diese Probleme beseitigt.
Und die werden jetzt alle beseitigt.
Im Bereich der Sicherheit können Sie sich einmal sagen, dass genau im Bereich auch der Zuwanderung, ja, man genau schauen wird, wer hierher kommen wird.
Beseitigt werden.
Mhm. Ja, schauen Sie, Wien hat keine Außengrenzen, aber wenn allein die Außengrenzen gesichert werden, ja, profitiert selbstverständlich Wien, weil wohin kommt denn der Zuzug?
Und die Integrationsprobleme wird die FPÖ innerhalb von wenigen Monaten lösen.
Schauen Sie, man kann nicht, was jahrelang verbockt wird, das brauchen Sie gar nicht so zynisch sein ständig, ja, in wenigen Wochen und Monaten oder von einem Tag auf den anderen reparieren können.
Sie haben es versprochen.
Das ist eine Langzeitmaßnahme, ja, so etwas zu reparieren und wieder besser zu machen. Aber das geht ja nicht von heute auf morgen. So illusorisch können Sie ja nicht sein. Und was Sie da und reinhören in Versprechungen, haben Sie vielleicht eine falsche Wahrnehmungsaufgabe.
Eine Wahrnehmungsaufgabe habe ich schon gar nicht. Eine falsche Wahrnehmung vielleicht von Blau-Schwarz, das könnte sein. Aber ich gehe ja nicht davon aus, dass da Probleme von einem Tag auf den anderen gelöst werden. Aber wenn die Situation in Wien so dramatisch ist, wie Sie es beschreiben, dann müssen Sie ja davon ausgehen, dass die Wiener SPÖ katastrophal abschneiden wird und extrem verlieren wird. Ist das, was Sie annehmen?
Also ich glaube, dass die gesamte Glaubwürdigkeit von Ludwig jetzt erschüttert wurde, denn ich habe auch sein Zitat da bezüglich der Neuwahlen, wo er noch ganz genau sagt, ich habe es hier, wir arbeiten bis zum Schluss, es gibt keine Neuwahlen vor dem Sommer. Das hat er 12 Stunden gesagt, bevor er Neuwahlen ausgerufen hat. Übrigens in einem ganz schlecht schon vorgefertigten Video, wo er mit Christoph Wiederkehr das jetzt auf einmal ausruft. Und da sieht man, dass diese Glaubwürdigkeit einfach nicht mehr da ist, keine Ehrlichkeit mehr da ist.
Sie gehört,
und dadurch, das Vertrauen erschüttert von vielen Wienerinnen und Wienern, und um Kammernbürgermeister Ludwig einfach nichts mehr glauben. Genauso wie er die Unwahrheit gesagt hat, ich habe es vorher schon gesagt, beim Mietpreisdeckel, dass es rechtlich nicht möglich ist. Auf einmal ist es möglich. Er hat sich jahrelang geweigert, am Franz-Jonas-Platz ein Alkoholverbot einzuführen. Wir haben das seit Jahren gefordert. Jetzt auf einmal geht es wieder kurz vor der Wahl. Und das durchschauen die Wienerinnen und Wiener, dass das eine reine Ablenkung auch ist, jetzt mit Placebo-Aktionen, die einfach nur dieses Desaster auch im Budget verdecken soll.
Die burgenländische Landtagswahl hat eigentlich laut Experten bereits darauf hingedeutet, dass sich die abzeichnende blau-schwarze Koalition sehr wohl positiv für Hans-Peter Doskozil und die SPÖ ausgewirkt haben, zumindest im Osten vom Burgenland, im Süden ein bisschen weniger. Glauben Sie nicht, dass das jetzt auch ein Antrieb in Wien werden wird? Nirgendwo ist die Stimmung so stark gegen einen Kanzlerkickl wie in der Bundeshauptstadt. Das ist auch normal, das ist international so üblich, dass im größeren urbanen Raum rechtspopulistische Parteien eher Schwierigkeiten haben.
Ja, was Sie da an die Wand malen, Burgenland, der Norbert Hofer hat das beste Ergebnis in der Freizeit.
Nein, Sie haben gesagt, nicht von Hofer.
Sie haben gesagt, dass irgendwie das den Roten nützt und umschadet.
Ja,
das wollen Sie damit suggerieren. Ja, und Norbert Hofer hat, wenn die Roten ein Minus einfahren, wird es ihnen wohl nicht nutzen. Oder? Ich meine, die haben ja dort auch 4% Minus gehabt und eines der schlechtesten Ergebnisse. Sie haben der Absolute verloren. Ja, also wenn das,
der Hans-Peter Doskozil feiert das
als
Sieg.
Wenn das, da, ja, das würde ja wohl müssen, sonst wird er vielleicht dort auch intern abgesägt. Aber wenn ein großes Minus, ja, der positive Erfolg der SPÖ ist, ja, dann schaue ich mir das auch gerne in Wien an. Und Norbert Hofer hat bitte das beste Ergebnis aller Zeiten für die FPÖ im Burgenland geholt. Und das zeigt ja auch schon, dass die Bevölkerung ein großes Vertrauen hat, auch in die nächsten 5 Jahre unter einem Bundeskanzler Herbert Kickl, dass man eben nicht darauf reinfällt, dass alles schlechter wird, sondern im Gegenteil, dass man auch weiß, dass das, was wir versprochen haben, auch im Sinne von Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit gehalten wird. Mhm. Und das ist ein enormer Benefit, den wir jetzt haben, und davon wird ja nicht nur Burgenland profitieren, sondern auch in Niederösterreich nächste Woche die Gemeinderatswahlen, dann natürlich auch die steirischen Gemeinderatswahlen, die dann später kommen, und dann sind wir dran.
Mhm, gut, wir werden sehen. Kommen wir noch zu einem anderen wichtigen Thema, das Ihnen stets ein Anliegen ist, die Medienfreiheit. Vorsicht, Ironie. Sie haben unlängst den Standard eigentlich ziemlich übel beschimpft. Jetzt hat es vom Club der Chefredakteure, also sämtlicher österreichischen Zeitungen, schon Reaktionen gegeben, die sehen ein bisschen die Medienfreiheit gefährdet. Versuchen Sie da frei nach dem früheren Spruch von Jörg Haider, vom verstorbenen FPÖ-Chef, wenn die FPÖ was zu sagen hat, werde die Wahrheit, also was immer das sein soll, in dem Kontext in den Redaktionsstuben herrschen?
Also ich sage Ihnen eines, dass diese Hysterie, die hier ausgebrochen ist, ja, hat mich in gewisser Art und Weise schon amüsiert, denn ich habe genau diesen Linken den Spiegel vorgehalten. Und ich habe eine Wortwahl.
Im Club der Chefredakteure sitzen aber nicht die Linke, sondern
ja, das sieht man, wie man sich da zusammenhängt. Ich habe ein Wort verwendet, ja, das nicht ich gesagt habe, sondern ich habe lediglich Florian Klenk zitiert. Darum auch unter Anführungszeichen. Sie sind ja Journalistin, Zitate gibt man unter Anführungszeichen, direkte Rede unter Anführungszeichen. Man hätte bei mir nur nachfragen müssen, wenn man objektiv berichten hätte wollen, wie ich das gemeint habe. Und ich habe dieses Zitat auch hier mitgebracht, wo Florian Klenk.
Florian Klenk selbst
gesagt hat, ja, ich bin der Auffassung, dass es eine vertretbare Meinung sein kann, eine gewisse Tageszeitung als Schublatt zu bewerten. Ja. So, wenn das die Linken sagen gegen ein Boulevardmedium, ist das kein Problem, kein Aufschrei, keine Attacke auf die Presse oder vielleicht auf den eigenen Stand. Wenn ich nur einen Linken zitiere, tut man so, als ob die gesamte Pressefreiheit in Gefahr ist.
Man könnte aber auch die Position einnehmen und sagen, man sollte weder über das Heute sagen, dass es ein Drecksblatt ist. Ich spreche es jetzt nämlich über den Standard sagen, dass es ein Drecksblatt ist.
Ich sage so etwas überhaupt, ich habe zitiert. Ja, so. Lustigerweise, auch im Falter, Barbara Todt, Kollegin von Herrn Klenk, sagt, wie freiheitliche Politiker über diesen Standard schimpfen. Wiederholt noch einmal das Wort, was nicht meine Wortwahl ist. Ja. Und dann zieht man hier eine Debatte hoch mit Pressefreiheit ist in Gefahr, wir greifen die Presse an, wir wünschen uns dass die Presseförderung, hat man mir unterstellt, dass die gestrichen wird für den Standard, damit der Standard quasi endlich eingeht. Ich sage mal, ich habe auch die Bilanzen angeschaut vom Standard. Ich brauche ihnen gar keine Presseförderung kürzen. Jeder weiß, dass es das Blattl in ein paar Jahren nicht mehr geben wird. Ich habe hier nur die aktuelle, Bilanz.
Das wissen wir auch nicht.
Das sage ich schon. Bei einem Jahresfehlbetrag oder bei einem Jahresverlust von 2 Millionen Euro, und das zieht sich ja jetzt bald dann jährlich durch, sieht man ja, dass dieses Blattl nicht lange existieren wird.
Und das hoffen Sie.
Und ich sage Ihnen, wenn man sich am Markt nicht durchsetzt, ist es halt leider so, dass man dann irgendwann einmal zusperrt. Und dann war auch noch die Debatte über Qualitätsjournalismusförderungsgesetz, ja, dass ich anscheinend angreifen will und dass ich einen Angriff auf die Presse gemacht hätte. Ich sage Ihnen eines, dieses Qualitätsjournalismusförderungsgesetz, was damals unter Schwarz-Grün auch mit Mithilfe von Rot beschlossen wurde, ist ja eine Einengung der Presseförderung, wo man dann selbst Qualitätsstandards setzt, ja, um gewisse Medien wiederum auszuschließen. Und da sage ich, freie Presse muss auch frei agieren können, diversen Förderungen. Und ich habe auch keinen Aufschrei gehört. Ich finde es ja wirklich lustig. Ich habe mir das wirklich alles auch rausgesucht. Ja. Na wirklich, bei den Grünen, ja, die haben einen Antrag gestellt im Jahr 2021, ja, gegen ihre Tageszeitung, dass hier komplett die Förderungen und sämtliche Inserate gestrichen werden sollen aufgrund einer gewissen Berichterstattung und so weiter. Ja, aber da sprangen dann nicht auf einmal 100.000 Chefredakteure zur Seite, die dann auf einmal gemeint haben, es ist ein toller und super Angriff auf
aber
die Presse und Medienfreiheit.
Man könnte ja, wenn man objektiv ist, sagen, das eine ist ein Fehler, aber das andere ist genauso ein Fehler.
Ja, selbstverständlich ist beides. Darum verwende ich das auch nicht. Ich habe auch nur zitiert. Man ist über mich dann drüber gefahren, anscheinend, weil man hier auch eine gewisse Hysterie verbreiten will, die gar nicht angebracht ist. Und deswegen sage ich ja, und das kommt wieder zurück auf den Anfang auf Bürgermeister Ludwig, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit und keine Doppelmoral und keine Scheinheiligkeit. Und ich fand es wirklich amüsant, ich habe den Linken den Spiegel vorgehalten, quasi eine kleine Falle gestellt, ja, und alle sind darauf reingetappt.
Gut, herzig. Zum Abschluss schon, Sie sind also der Meinung, weder im Bund noch in der Stadt, gut, in der Stadt wahrscheinlich tatsächlich weniger, aber im Bund nicht, wäre die Pressefreiheit nicht bedroht oder die freie Meinungsäußerung von Journalisten, wenn es einen Kanzler Herbert Kickl gibt, mit einem Paralleluniversum an Medien in den sozialen Netzwerken?
Ich sage Ihnen eines, ich finde es aber ein bisschen komisch, gerade Sie als Journalistin, die auch viel herumgekommen ist in vielen Ländern, ich finde es auch irgendwie nicht seriös und eigentlich arg, wenn Journalisten immer Pressefreiheit koppeln an Förderungen.
Ich habe es nicht an Förderungen gekoppelt, sondern an der Einstellung. Ich weiß,
die ganze Berichterstattung zeigt ja, dass auch jetzt immer, wenn über Förderungen gesprochen wird, über Pressefreiheit gesprochen wird. Und es gibt Journalisten weltweit, die verschwinden, die werden erschossen, die werden gefoltert. Nein, das meine ich ja, das müssten Sie wissen. Dementsprechend finde ich es auch nicht okay, wenn Sie das einfach immer nur an Geld koppeln. Ja? Wenn andere Menschen ums Leben zittern müssen, das ist echte Pressefreiheit, dass jeder Journalist schreiben kann, wahrheitsgemäß, ohne vom Staat Druck zu bekommen und in Freiheit die Wahrheit schreiben können. So.
Also, dass es keinerlei quasi versuchte Einflussnahmen oder Sonstiges geben wird, dass man zum Beispiel, was man schon erlebt hat, vergessen wir die Förderungsgeschichte, weil nach der habe ich nicht gefragt, ich stelle keine Fragen nach Förderung, ich bin nicht Teil des Club der Chefredakteure, dass man zum Beispiel Interviewsperren kriegt oder Zutrittsverbot Ich zähle jetzt nur ein paar Maßnahmen auf, die in der FPÖ schon tatsächlich angewendet wurden bei Regierungsbeteiligungen.
Wenn ich jemandem kein Interview geben will, dann gebe ich auch den Leuten kein Interview. Aber bei mir, Sie wissen, ich rede mit jedem und ich gebe gern jedem ein Interview. Aber nochmal zurückzukommen, weil Sie es nämlich auch in Ihrer vorigen Frage so suggeriert hätten, dass halt gewisse Medien dann bevorzugt werden, die eigentlich gar keine echten Medien sind. Das ist ja bei Ihnen so ein bisschen durchgeschwungen in der Frage. So quasi, sind ja quasi nur Politagitateure und das ist Politjournalismus und Propagandamedien. So wird das ja oft bezeichnet.
Ja, das sind ja Propagandamedien.
Dann kommt immer das Argument, dort arbeiten ja keine Journalisten, dort arbeiten ja politische Aktivisten. Und das finde ich jetzt wieder interessant und da komme ich wieder zurück zum Standard, weil der Standard ist die einzige Zeitung, die höchstgerichtlich verurteilt wurde, dass dort ein politischer Aktivist arbeitet. Das heißt, wenn man die gleichen Standards, die Sie setzen, zu anderen Medien, die Ihnen vielleicht nicht gefallen, was Sie inhaltlich schreiben und meinen, das sind reine Politpropagandamedien, weil dort politische Akteure arbeiten und Aktivisten arbeiten, dann muss man aber auch den Umkehrschluss ziehen in Ihrer Argumentation, dass für Sie auch der Standard so ein Propagandamedium ist, weil dort höchstgerichtlich ein politischer Aktivist arbeitet als Journalist. Ja, also wenn man, und das ist wieder eine Doppelmoral und Scheinheiligkeit, wenn man einen Maßstab setzt an einen, muss man es aber auch bei allen anderen durchziehen, auch wenn man vielleicht nahe steht.
Herr Nepp, da liegen jetzt Welten dazwischen, aber wir machen einmal eine eigene Sendung über Medien und über das Medienverständnis. Das klingt alles total spannend, aber es ist was anderes und die Medien...
Das ist genau das Gleiche. Sie setzen einen Maßstab, einen qualitativen, an eine Seite, ja, wollen es aber auf der anderen Seite nicht haben. Das heißt, wenn muss man beides gleich fördern oder beides gleich nicht fördern?
Für mich wären die Medien des schwarzen Blocks auch keine Medien. Und,
aber der Antifa schon?
Nein.
Aha.
Nein,
na wenigstens nein, da setzen
sind Propagandatools.
Wenigstens setzen Sie da den gleichen Maßstab.
Ja, also noch einmal, es gibt einen Unterschied zwischen Medien und zwischen eben Propagandatools oder echten politischen Aktivismus. Und es ist mir wurscht, ob es rechts außen oder links außen ist.
Höchstgerichtlich bestätigt.
Der Standard ist natürlich eine Zeitung, die linksliberal ist und die das auch bekennend ist. Und das ist auch ihr gutes Recht.
Und einen Tag nach meiner Aussage auch wieder verurteilt wurde, wegen übler Nachrede erstinstanzlich, wo man 20.500 Euro an drei Mandatare stellen wollte.
Machen Sie das jetzt bitte mit dem Standard aus?
Nein, ich sage es doch, Sie loben immer eine Seite und verteufeln die andere Seite. Wenn, dann muss man einen Maßstab auf beiden Seiten setzen. Und das ist auch das, was ich sage bei der Förderung. Wenn man fördert, muss man nach objektiven Kriterien fördern, wo man eben nicht eine Gruppe, eine Seite ausschließt, die vielleicht einem nicht gefällt.
Also wenn Sie das jetzt noch einmal ansprechen, Sender wie Auf1 oder rechtsextreme Plattformen wie InfoDirect und andere, wo sie auch schon ihr Fett abbekommen haben, sind übrigens keine Medien. Dabei bleibe ich, das sind in dem Fall rechtsextreme Agitationen. Ich will auch keine RAF-Medien haben, um jetzt auch Linksextreme zu bezeichnen. Das ist einfach nicht vergleichbar mit Zeitungen, die Sie halt nicht mögen.
Ob ich eine Zeitung mag oder nicht, ist irrelevant, um objektive Kriterien ansetzen zu können, um eine Förderung vielleicht auch zu bekommen. Aber Sie werden zugestehen müssen, dass ich die Medien...
Das ist hoffentlich irrelevant.
Ja, das sage ich ja. Und Sie werden aber auch erkennen müssen, dass sich auch im Bereich des Mediumspektrums sehr viel ändert, dass es sehr viel auch quasi Tageszeitungen gibt, die nicht mehr gedruckt werden, die nur noch online sind. Es gibt viel schneller, man sagt heutzutage so Rapid Response auf gewisse Artikel. Und auch solche Medien gehören gefördert, die zum Beispiel nicht nur eine Druckauflage haben.
Ja? Also, ich bin absolut für digitale Medien, aber
aber da kann man nicht ausschließen, eine Herr Seite Nepp. Gefällt mir und
Nein,
eine gefällt
Herr
mir
nicht. Herr Nepp, es ist egal, ob es TV ist, ob es online ist, du kannst sogar auf den Social Media echten Journalismus machen. Es geht nicht um die Plattform, wo ich es mache. Es geht darum, wie ich es mache. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Journalismus und Extremisten oder Agitateuren. Und dabei bleibe ich.
Gut, das heißt, die hauptqualitative Bewertungsstelle, Isabel Daniel, sagt, wer bekommt was und wer bekommt etwas nicht.
Ich rede hier nicht von Förderungen, ich rede von
Förderungen oder die Anerkennung, was Journalismus ist. Sie als oberste Qualitätskontrolle sagt, was ist Journalismus, was nicht. Dann sage ich nur Gute Nacht Pressefreiheit in diesem Sinn wirklich.
Nein, aber noch einmal, ist für Sie ein Rechtsextremist ein Journalist?
ich weiß nicht, ob ein Journalist rechtsextremist ist, ihre ganze Definition ist immer so komisch. Ja. Es gibt Medien, die schreiben in die eine Richtung, es gibt Medien, die schreiben in die andere Richtung. Und im Endeffekt ist das Strafrecht die Grenze. Und die einzige Seite, die immer nur das Strafrecht bricht, ist anscheinend wie im Letztfall im medienstrafrechtlich der Standard. Es tut mir leid, die werden ja verurteilt.
Na ja, gut, vielleicht, weil andere nicht so leicht klagen, weil, aber egal, lassen wir das jetzt einmal. Der
Rechtsweg steht jedem offen.
Vielleicht sollte man das in Zukunft auch wirklich stärker machen, da haben Sie recht. Danke Dominik Knepp für dieses interessante Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.